Ja, am Sonntag, dem 21. März, also jetzt am kommenden Sonntag, ist der internationale Tag gegen Rassismus. Aber ja, vermutlich geht es da dem Tag so ähnlich wie dem Frauentag. Es braucht da nicht nur einen Tag im Jahr, sondern vielleicht ja 365 Tage im Jahr. Jetzt spreche ich mit Alexandra Vogel vom Dachverband der Migrantinnenorganisationen, der MIGRA. Ja, vielleicht können Sie erst mal den Dachverband vorstellen.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Im Dachverband der MIGRA haben sich 70 Migrantinnen-Selbstorganisationen zusammengeschlossen. Die sind herkunftsunabhängig und auch frauenspezifisch. Und Ziel des Verbandes ist die Teilhabe von Frauen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte in allen Bereichen der Gesellschaft zu fördern.
Ja, also der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, der beschäftigt sich ja auch damit, was da noch schief hängt, sozusagen in der Gleichstellungspolitik oder in den Gleichstellungsbemühungen, die ja eigentlich auch durch ideelle Vorgaben der Europäischen Union angestrebt sind. Warum geht es euch jetzt in der Politik? Was könnt ihr da erreichen?
Die Gleichstellungsarbeit hat Großes geleistet in den letzten 40 beziehungsweise hier dann 30 Jahren. Die Position der Gleichstellungsbeauftragten wurden damals auch sehr hart erkämpft. Und wir würden uns jetzt wünschen, dass mit dem gleichen Elan und der gleichen Durchsetzungskraft wir uns jetzt anderen Fragen widmen, die eigentlich aber auch gar nicht neu sind. Schon vor 40 Jahren in dem CEDAW, der UN-Frauenrechtskonvention, wurde eigentlich ganz klargestellt, dass Gleichstellung nicht funktionieren kann, also Frauen nicht ihre Rechte voll ausüben können, wenn wir vorher nicht auch jede Form von Rassismus beseitigen. Und genau da wollen wir mit dem Dachverband der Migrantin ansetzen. Also uns fragen, wo steht Rassismus in Deutschland einer Gleichberechtigung von Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte entgegen? Und da gibt es für uns ganz viel zu tun. Da geht es zum Beispiel um eheabhängige Aufenthaltstitel, dass Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, nicht ihre Ehemänner verlassen können, ohne eine Abschiebung zu riskieren. Oder die doppelte Diskriminierung beim Lohn, denn sie sind nicht nur vom Gender Pay Gap, sondern zusätzlich auch noch vom Migration Pay Gap betroffen. Und auch vom Migration Pay Gap, also der Lohnlücke aufgrund vermeintlicher oder tatsächlicher Migration, da sind auch nochmal Frauen stärker von betroffen als Männer.
Mit welchen Werkzeugen kann denn jetzt die Gleichstellungspolitik überhaupt arbeiten? Wie kann Gleichstellungspolitik auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in einer doch sehr wettbewerbsorientierten Gesellschaft einwirken?
Generell sind Gleichstellungsbeauftragte ja schon mal sehr gut aufgestellt, indem sie überall dort beraten, politische oder administrative Gremien, wo Maßnahmen mehrheitlich Frauen betreffen oder in besonderem Maße Frauen betroffen sind. Also eigentlich eine sehr übergreifende Tätigkeit. Und da können sie dann in verschiedenen Bereichen eintreten. Also da geht es zum Beispiel um die Prävention, um die Bekämpfung von Stereotypen in der Gesellschaft als solche, aber eben auch bei dem auf ins Weg bringen von gesetzlichen Vorhaben, wie zum Beispiel jetzt ja auch wieder viel diskutiert eine Frauenquote, aber zum Beispiel wäre da auch möglich, eine diversitätsorientierte Frauenquote einzuführen, um Frauen auch in der Wirtschaft zu fördern.
Welche Rolle spielen denn die Migrantinnenorganisationen jetzt zum Beispiel mal in Sachsen für die Gleichstellung von Migrantinnen und wie gut ist so eine Arbeit als Arbeit auch anerkannt? Es handelt sich ja doch bei vielen der Organisationen um Vereine und vieles läuft da halt auch ehrenamtlich und unbezahlt.
Genau, Sie sprechen eigentlich ein sehr großes Problem an. Die Migrantinnenorganisationen sind sehr, sehr wichtige Anlaufstellen für viele Frauen, länger da sind und sich organisieren wollen. Das sind sehr, sehr wichtige Vereine, in denen vieles passiert, in denen vieles an Empowerment, aber auch am Wissen über die eigenen Rechte als Frauen in Deutschland gegeben wird. Und gleichzeitig sind diese Vereine eben meistens im Ehrenamt und da braucht es ganz dringend strukturelle Förderungen, damit ihnen auch aus der Politik auf Augenhöhe begegnet werden kann. Also damit diese Organisationen in die Gremien gehen können und dafür auch entlohnt werden können, weil Sie können sich bestimmt vorstellen, neben einer Vollzeitarbeitsstelle noch in den Entwicklungen von Gesetzen mitzuwirken oder in solche Prozesse auf Augenhöhe eingebunden zu sein, ist sehr schwierig.
Ja, das wurde jetzt schon angedeutet. eine besondere Rolle spielen halt die mehrfachen Benachteiligungen. Frauen sind erstmal strukturell benachteiligt, Migrantinnen sind nochmal zusätzlich vom Rassismus betroffen. Und da gibt es jetzt dieses neue Werkzeug des Intersektionalismus, der versucht, auf solche getrennten, doppelten Benachteiligungen besonders zu schauen. Aber der tut ja auch das Trennende von benachteiligten Gruppen so ein bisschen hervorheben. Wie können wir es denn schaffen, da trotzdem so eine gemeinsame, solidarische Perspektive zu entwickeln, wo auch dann das nicht so kleine Gruppen dann sind, die sich dann halt da politisch artikulieren?
Für uns ist eigentlich Intersektionalismus genau die gemeinsame solidarische Perspektive, die es braucht, weil es gerade darum geht, nicht mehr zu trennen. Denn jetzt werden Maßnahmen entworfen, die eigentlich nur auf eine ganz bestimmte Gruppe von Frauen zutreffen. Und Intersektionalität bedeutet dann Inklusion aller Arten von Frauen. Und dass, wenn sozusagen an Frauen gedacht wird, eben nicht mehr diese Trennung vorherrscht, okay, eigentlich kommen diese Maßnahmen nur einer Gruppe von Frauen zugute, sondern Intersektionalität bedeutet, wir schauen uns an, wie Menschenrechte und Frauenrechte für alle gelten und für alle wirksam werden. Und da müssen wir dann eben ganz genau den Blick schärfen, wo werden Menschen von diesen Rechten ausgeschlossen. Und da geht es uns natürlich nicht darum, nur die Perspektive Migration mit reinzunehmen, sondern dass wir gemeinsam schauen, wo werden auch andere Menschen von diesen Rechten ausgeschlossen, wie zum Beispiel die LGBTIQ-Community oder Frauen, die behindert werden. Und da ganz genau auch diese Perspektiven mit aufzunehmen und allgemein für ein diverses Verständnis vom Frausein einzutreten.
Ja, wenn man sich jetzt so die Gleichstellungspolitik betrachtet, wie sie bis jetzt eben präsent ist, da scheint mir das so, dass sie so im kommunalen Bereich halt mit Gleichstellungsbeauftragten dann präsent ist, in städtischen Einrichtungen zum Beispiel oder im vielleicht universitären Bereich, aber doch nicht im Niedriglohnsektor oder vielleicht für arbeitslose Menschen. Wie kann man es schaffen, auf die Bereiche einzuwirken, in denen Benachteiligung sich vielleicht auch am gravierendsten dann auswirkt?
Genau, das ist ja immer noch so ein bisschen unterschiedlich, wie sozusagen die Stellung der Gleichstellungsbeauftragte in der jeweiligen Institution oder in dem Betrieb erkämpft ist. Und das hängt immer von der Durchsetzungskraft von Frauen auch innerhalb dieser Institutionen ab. Aber generell würden wir sagen, dass in der Gleichstellungsarbeit, was Antirassismus betrifft, in allen Bereichen noch eine Menge zu tun ist, also auch in den städtischen und kommunalen Einrichtungen, gerade was die Mehrfachdiskriminierung von Frauen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte angeht. Also eben struktureller Rassismus gegen Migrantinnen existiert nicht nur in den Betrieben, sondern auch in den Beratungsstellen, in städtischen Einrichtungen und staatlichen Institutionen und ist dazu gleich ein entscheidendes Hindernis für die Aufwärtsmobilität von Frauen. Und da, also um nur ein Beispiel auch zu geben, dass teilweise arbeitssuchende Frauen mit Migrationsgeschichte dezidiert in prekäre Berufe hineinberaten werden, weil da die gesellschaftliche Nachfrage nach Arbeitskraft so hoch ist, aber gar nicht unbedingt sich da jedes Mal genau die Perspektiven und auch die Qualifikationen der zu beratenden Frauen angeschaut wird. Und zum einen muss sichergestellt werden, dass eben Frauen ihre Rechte kennen und sich für ihre Rechte einsetzen, also Empowerment. Und zum anderen brauchen wir dann aber auch den strukturellen Wandel, egal in welcher der Institutionen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn von Frauen und Gleichberechtigung geredet wird, da auch alle Frauen mit gemeint sind.
Würden Quoten also helfen, also dass Frauen eben auch in migrantische Frauen auch in städtischen Behörden ja durch eine Quote vielleicht noch stärker die Möglichkeit haben, da irgendwie mitzuwirken, oder hilft nun gesellschaftlicher Wandel?
Also wir glauben, es braucht beides, aber wir von Damegra sind überzeugt, dass es gerade für diese Bereiche, in die sonst wir haben es ja auch bei der Frauenquote gesehen, es braucht einfach feste gesetzliche Regelungen. Und daher sind wir auch stark dafür, dass es eine diversitätsorientierte Frauenquote gibt, eben auch zum Beispiel um in Verwaltung, aber auch in die Parlamente mehr Frauen mit Migrationsgeschichte zu bekommen. Denn jede vierte Frau in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Und das muss natürlich auch in Verwaltung und Parlamenten wiedergespiegelt werden.
Ja, also um diesen Rassismus, der in staatlichen Institutionen drinsteckt, oder den Rassismus, der uns so auf der Straße begegnet, zu bekämpfen, sind wahrscheinlich viele kleine Schritte notwendig. Auch sowas wie antirassistische Bildungsarbeit oder so eine Empowerment-Arbeit, wie sie auch Damikra leistet. Und ja, was ist so das Wichtigste? Wie können wir darauf einwirken, dass der Rassismus bekämpft wird?
Sie haben da ja schon einzelne sehr gute Maßnahmen genannt. Für uns ist das Wichtige, dass Antirassismus eben über diese einzelnen Maßnahmen hinausgeht, dass es in Deutschland zur Chefinnensache wird, dass es ein ehrliches Bekenntnis zum Antirassismus auf allen Ebenen gibt, dass er dick und fett in Landesaktionsplänen verankert wird. Denn und auch gerade für viele Frauen ist im Alltag dann nicht immer eindeutig oder einfach zu erkennen, ob es sich jetzt um eine rassistische oder eine sexistische Diskriminierung handelt. Das ist oft verwoben und viel tiefer in der Gesellschaft und in ihren Institutionen verankert, als wir das auf den ersten Blick sehen und oft wahrhaben können. Und daher müssen auch wir uns dann immer wieder selbst hinterfragen, unsere internalisierten Rassismen, Sexismen und Privilegien erkennen und abbauen. Denn wenn wir hier schweigen, dann bestätigen wir nur den Status quo. Also, um gegen Rassismus und Sexismus Hand in Hand vorgehen zu können, müssen feministische und antirassistische Bewegungen zusammenarbeiten. Wir brauchen Bündnisse, Allianzen und Kooperationen, die unerlässlich im Kampf gegen Mehrfachdiskriminierung sind. Also es braucht vor allem diese Zusammenarbeit im Bereich des Feminismus und des Antirassismus, als auch, dass es eben eine groß angelegte Sache wird und nicht nur einzelne Maßnahmen.
Ja, ich bedanke mich sehr bei Alexandra Vogel von Damikra.